Herzlich willkommen zum Podcast Sicherheitsfragen, dem ÖDIF Informationssicherheitspodcast für Entscheidungsträger. Und auch heute wollen wir wieder für Sie ein spannendes Thema der Informationssicherheit aus einer praxisnahen und leicht verständlichen Perspektive für Sie beleuchten. Und zwar wollen wir uns heute dem Thema Supply Chain Attacks widmen. Wie können Unternehmen ihre Lieferketten sicherer machen? Gerade in der heutigen Zeit sicherlich ein wichtiges Thema. Herzlich willkommen, Waldemar. Schön, dass wir heute darüber sprechen.
Hallo Joe. Wird ein spannendes Thema.
Ja, ich glaube, du hast ja auch tiefe Erfahrungen in dem Bereich einfach. Warum denkst du, sollten sich Unternehmenslenker und Entscheider heute mit dem Thema Lieferketten auseinandersetzen, aus einer Cybersecurity-Perspektive?
Na, zum einen, ich sag mal, die offensichtlichen Dinge, wie jetzt zum Beispiel Attacken, die in der Vergangenheit schon mal gewesen sind oder passiert sind, und da können wir auch gerne ein paar in den Shownotes verlinken. Über die hinaus wird es ja auch regulierungsseitig demnächst ein bisschen spannender. Wir haben jetzt gerade die Neuwahlsituation, da wird noch ein bisschen Zeit ins Land gehen, aber sicher ist eins, denen es zwei kommt. Und da drin ist natürlich auch die Lieferkette genauso mit berücksichtigt wie die eigenen Systeme. Sprich, jeder ist, der in irgendeiner Weise unter diese Regulierung fällt, ist entweder dazu verpflichtet, seine Lieferkette genauso fit zu machen wie sich selbst, damit sie auch vernünftig weiter auf die Systeme zugreifen können. Oder ist halt dadurch betroffen, dass er Teil der Lieferkette ist und dann sich halt von der Perspektive aus mit um seine Sicherheit kümmern muss, wenn man nicht Gefahr laufen möchte, seinen wichtigsten Lieferanten oder halt die Dienstleistungsempfänger ja auf Dauer zu verlieren.
Wichtiger Punkt, genau. Und jetzt stelle ich mir vor, jemand, der uns zuhört, der kennt vielleicht die Lieferkette aus der Beschaffung heraus, vielleicht Vormaterialien oder Produktionsmittel. Vielleicht erklären wir noch mal ganz kurz, was bedeutet die Lieferkette im Bereich Cybersecurity? Was kann man sich da am besten drunter vorstellen? Wie würdest du das einem Entscheider erklären?
Mehr oder weniger das Gleiche. Also man hat als Unternehmen grundsätzlich immer Softwareanbieter, die einem die Software bereitstellen und programmieren, die man halt haben möchte. Man hat logischerweise auch Hardware, die einem geliefert wird für bestimmte Themen. Da gehe ich später nochmal drauf ein, warum die Hardware eigentlich genauso von dem Thema betroffen ist wie die Software, die man implementiert. Man bekommt logischerweise auch in bestimmten Arbeitssituationen externe Mitarbeiter, die bei einem selbst im System arbeiten oder Zugriff auf das eigene System bekommen, um Aufträge in Auftrag, also à la White Label für einen abzuwickeln. All diese Themen müssen berücksichtigt werden. Und je nachdem, wie weit man seine Freigabe auf die Systeme gibt, also sprich, es gibt ja die Möglichkeit, also in seinem Abnehmer oder Partner eine direkte Schnittstelle zum ERP zu geben, damit er die Produkte selbstständig bestellen kann, ohne dass man selber dafür, was ich, zwei, drei Leute vorhalten muss, die dann aus einem langen E-Mail-Text erstmal rauslesen müssen, welche Schraube mit welcher Beschichtung oder Legierung, beziehungsweise auch welche Möglichkeiten oder welches Material und so weiter und so weiter zu identifizieren, um dem Kunden halt wirklich das richtige Produkt zu liefern. Und dann stellt man dem halt einfach eine entsprechende Plattform bereit. Der sucht sich aus, was er benötigt, klickt sich das zusammen und nur noch in den Fällen, wo er nicht wirklich weiß, wie er jetzt weiterkommen soll, dann wäre halt dieser Kontakt notwendig. Ne? Ist relativ logisch. Für einen selber ist es eine deutliche Erleichterung, weil man halt nicht immer die Leute vorhalten muss und die entsprechend auch bezahlen. Und für den Partner, der die Bestellung ausführen möchte, ist es voraussichtlich auch eine ziemlich nette Sache, weil so kann er deutlich schneller, einfacher agieren und auch die Bestände gegebenenfalls gleichzeitig abrufen. Mhm. Auf der anderen Seite, softwareseitig, logischerweise ein Risiko. Schnittstelle in mein ERP-System ist quasi sowas wie, eine Schnittstelle direkt in mein Herz. Und Kanäle, die man so stark verbindet, beinhalten logischerweise auch Risiken, die man vielleicht auch gar nicht haben möchte.
Mhm. Wenn ich dich jetzt also richtig verstanden habe, dann ist es zum einen natürlich dieses Thema Software, die Softwareverbindung, die du gerade angesprochen hast. Ich habe jetzt auch verstanden, eben es geht nicht um Marktplätze, die man jetzt vielleicht selber als Unternehmen bereitstellt oder Shops, die man selber generiert, weil da hat man ja schon eine gewisse Kontrolle darüber. Aber gerade wenn man eben Systeme von Kunden oder Lieferanten direkt anbindet, oder elektronische Schnittstellen nutzt an der Stelle, dass das dann ein Thema für die Lieferkette ist. Und das Zweite fand ich aber auch noch sehr spannend, was du natürlich angesprochen hast, ist auch die menschliche Komponente. Also auch wenn wir Subdienstleister beauftragen, Consultants und dergleichen, dass da darüber gegebenenfalls auch ein Thema für die Lieferkette vorhanden ist. Vielleicht gehen wir auf beide Themen noch mal ein bisschen tiefer drauf ein. Wenn jetzt so eine Schnittstelle bedient wird, dann betrifft das ja nicht nur Lieferanten, sondern auch Kunden, oder? Wie ist das? Wie würdest du das sehen? Wie ist da die Verteilung im Risiko?
Grundsätzlich ja. Also wenn ich jetzt, ich sag mal, der Klassiker ist ja die Just-in-Time-Anlieferung. Lieferantenseitig möchte man logischerweise, dass man immer genau das, was man benötigt, zu dem Zeitpunkt bekommt, wenn man es benötigt. Wenn man das Ganze intern abwickeln lässt, sodass man diese Waren vom Lieferanten direkt aus dem ERP abruft, ist das schon mal eine Schnittstelle von mir zum Lieferanten, wo ich Informationen austauschen und dementsprechend logischerweise auch Software austauschen kann. Bei Kunden so ziemlich das Gleiche. Jetzt wechsle ich einfach mal die Perspektive. Wenn ich jetzt als Kunde von einem meinetwegen Maschinenbauer bin und ich bin derjenige, der die Maschinen in irgendeiner Weise an andere vertreibt oder platziert oder was ich Projektgeschäft macht oder ähnliches. Viele Lieferanten wollen logischerweise genau das, was ich vorher gesagt habe, das Personal nicht unbedingt vorhalten, um diese Konfiguration der Maschinen vorher 100% im Detail zu klären, per PDF hin und her zu schieben und Co. Also versucht man sich eher auf diese ERP zu ERP-Anbindung irgendwo schon, ne, zu erweitern, also quasi so eine Art Evolution im Business herzustellen. Und da habe ich natürlich dann als Kunde die Möglichkeit, in meinem eigenen ERP-System einen Auftrag anzulegen, dafür ein bestimmtes Produkt mit reinzunehmen in den Auftrag. Und das löst direkt auch die Bestellung bei meinem Lieferanten aus.
Logischerweise, genau. Jetzt würde ich mir vorstellen, jemand, der uns zuhört, der sagt vielleicht, ja gut, also von Ransomware oder anderen Dingen höre ich täglich in den Medien, da bin ich täglich betroffen. Aber dass jetzt tatsächlich eine Schnittstelle von einem großen ERP angegriffen und ausgenutzt wird zu einem anderen ERP, ist das wirklich so ein großes Risiko?
Für sehr viele ist es tatsächlich so, ja, leider, nicht leider, kann man sehen, wie man möchte. Aktuell kein großes Thema, wenn ich ehrlich bin, weil die meisten arbeiten heutzutage immer noch per PDF-Bestellung, per Fax, per E-Mail, per Anruf und vermeiden möglichst die digitalen Kanäle, weil es halt auch Geld kostet, diese Transformation überhaupt herzustellen. Auf der anderen Seite, Kunden sehen das auch nicht immer gerne. Weil gerade das Beispiel Maschinenbau, was ich halt erwähnt hatte, wenn ich jetzt so eine Mischeinheit habe, dann ist es zwar eine Maschine, die immer den gleichen Namen trägt, aber die Konfiguration ist von Situation zu Situation so verschieden, dass man schon wirklich Expertenwissen benötigt, um zu wissen, Komponenten oder Motoren oder sonstiges muss ich da verbauen, damit ich da dann entsprechend auch den Output so generiere, weil es die Folgemaschine auch annehmen kann und all solche Sachen. Das heißt, ja, es ist nicht enorm verbreitet, aber es kommt immer mehr. Es findet immer mehr Anwendung und KI macht es aktuell in einigen Unternehmen ein wenig einfacher, indem diese zum Beispiel die PDF-Dokumente und die E-Mails schon mal auf bestimmte Kriterien auslesen kann. Also sie erleichtert den Leuten, die das Ganze raussuchen, das Leben schon ungemein. Ist aber auch nicht für jeden Bereich tatsächlich anwendbar.
Ja, und ich denke dann zum Beispiel über diese PDFs oder über die reinen Bestellsysteme hinaus, zum Beispiel an die IT, klassischen IT-Verwaltungssysteme. Also kaum eine IT hat ja heute wirklich noch Inventarsysteme zum Beispiel oder dergleichen, mit denen sie ihre gesamte Landschaft managen können, die sie selber hergestellt haben oder so. Sondern auch dafür gibt es ja große Anbieter. Und diese Software zum Beispiel hat dann wieder sehr weitreichende Berechtigungen in andere Software hinein, also in Architektursoftware zum Beispiel, um Server rauf und runter zu fahren, um virtuelle Server zu erzeugen und dergleichen. Das passiert heute ja nicht mehr isoliert, dazu sind die Landschaften oft zu groß und zu komplex, sondern da gibt es Verwaltungssysteme.
Selbstverständlich. Also so ein 30-Mann-Unternehmen, das ist heutzutage immer noch, ich sag mal, mal mehr, mal weniger gut in der Lage, auch alles so selbst händisch zu managen, wie sie es benötigen. Reden wir über 3.000-Mann-Unternehmen und tatsächlich einen Output, der mehrere tausend Teile betrifft, dann wäre das schier unmöglich. Also da muss schon ein gewisser Grad an Automatisierung und dementsprechend logischerweise auch Fremdsoftware her, um das einfach nur handeln zu können, dass das Business auch jeden Tag wächst.
Ja, und da, wenn natürlich ein Angreifer drankommt und sagt, okay, ich schaffe es, diese Software zu kompromittieren, dann hat er ja praktisch jeden, der diese Software einsetzt, gegebenenfalls sofort mit kompromittiert. Also für einen Angreifer entsteht da so ein Multiplikationseffekt. Deswegen scheint es besonders interessant zu sein an der Stelle.
Ja, und solche Attacken sind tatsächlich selten etwas, was so ein Script-Kiddie, also jemand, der mal eben so in seinem Keller zwei, drei Softwarepakete aus dem Internet geladen hat, um zu gucken, was ist im Internet los. Die kommen nicht ganz so oft auf solche Ideen, solche Themen tatsächlich auch einzubetten. Also es muss schon ein versierter Entwickler, also Softwareentwickler sein, der sich entsprechend tief und ausreichend genug damit auskennt, wie man solche Themen realisiert. Also sprechen wir schon hier von jemandem, der mit ganz klarer krimineller Absicht solche Attacken einleitet.
Ja, wir hatten es gerade vor kurzem, dass zum Beispiel eine sehr übliche Software im Linux-Bereich von staatlichen Akteuren mutmaßlich kompromittiert wurde, über Monate hinweg im Vorfeld. Das ist eine quelloffene Software, also Open Source gewesen. Die haben sich als Unterstützer für dieses Projekt am Anfang dort engagiert und haben ganz normal Code beigetragen zu dem Projekt, bis sie eine gewisse Vertrauensbasis hatten. Und dann haben sie einen ganz kleinen Schadcode mit eingefügt an der Stelle. Und
Ja,
diese
ich
wurde auf
erinnere mich
Tausende von
tatsächlich.
Linux-Systemen verteilt. Das war irre.
Das war ultimativ knapp.
Es wurde nur durch einen Zufall ja entdeckt, ne? Wenn ich mich
Genau.
richtig.
Da ging es halt darum, dass eine Person, also ein Mitarbeiter von einem größeren Tech-Konzern, diese Software angefangen hat zu analysieren, weil er einfach gemerkt hat, dass da so irgendwie eine Verzögerung von ein paar Millisekunden auf einmal drin war. Also wir reden tatsächlich über Millisekunden und wie viel muss man sich damit beschäftigen, um die überhaupt zu merken, wo er dann angefangen hat, auch tiefer zu wühlen und auch darauf gekommen ist, was da eigentlich los ist. Aber hätte er es nicht getan, dann wäre es mit dem nächsten Update weltweit ausgerollt gewesen und wahrscheinlich hätte es um die 70 bis 80% aller Unternehmen betroffen.
Und das muss man sich ja vorstellen. Also jetzt hat man da Glück, wenn so ein tatsächlich so eine Supply Chain Attacke greift an der Stelle, dann vergeht ja eine gewisse Zeit, bis man sie bemerkt. Das heißt, bevor man als Unternehmen überhaupt irgendwas dagegen tun kann, hat man das Risiko eben, dass der Angreifer das ausnutzt oder darauf zugreift.
Ja, und bevor man jetzt natürlich auf die Idee kommt, oh mein Gott, Open Source ist offensichtlich total schlimm. Nein, genau das Gegenteil war ja der Fall. Wäre es nicht Open Source gewesen, hätte es gar keiner gemerkt.
Genau, bin ich ganz bei dir, sehe ich auch so. Das war jetzt der große Glück, dass es Open Source war und so eine große Community da auch wirklich in den Quellcode reingucken kann, dass nachvollziehbar war, was da für Änderungen passiert waren. Sonst hätte das wahrscheinlich sehr lange Zeit gedauert, bis das überhaupt jemand entdeckt hätte und ja, viel größeren Schaden angerichtet. Also wir sehen, wie du schon sagst, das sind keine Script-Kiddies, sondern es sind meist wahrscheinlich eher staatlich unterstützte Angreifer, die natürlich mit einem entsprechenden Ressourcenaufwand sich das leisten können, so einen Angriff zu machen, um eben dann viel weitreichendere Ziele, oft auch politisch motiviert, eben durchzusetzen.
Das oder halt tatsächlich so hoch, ich sag mal, professionalisiert, dass für die natürlich das ein vollständiges Business ist und die davon nichts anderes tun, als davon zu leben.
Ja. Jetzt hattest du aber noch den zweiten Teil angesprochen, nämlich das mit den Personen, die vielleicht Zugriff auf die Unternehmensressourcen bekommen, dass man die ja im Grunde auch als Lieferkette betrachten muss.
Absolut. Es gibt ja mehrere Situationen, wo man vielleicht auch mal einen extern beschäftigen muss. Und ich sag mal, je größer das Unternehmen ist, desto normaler oder desto vertrauter ist einem dieser Vorgang. Viele von denen, sind logischerweise Mitarbeiter von anderen Unternehmen, die hoffentlich genauso abgesichert sind, bei denen man das vielleicht auch prüfen kann, was sie tun und alles Mögliche. Einige davon sind auch Freelancer. Da wird es natürlich ein bisschen schwieriger, weil die können sich einfach nicht diese super teure Software leisten, die sie möglichst optimal absichert. Das heißt, da ist einfach, ja, nach bestem Wissen und Gewissen mehr oder weniger, je nachdem, in welchem Tätigkeitsfeld man sie engagiert. Und die bekommen logischerweise Zugriff auf die eigenen Systeme. Also sei es jetzt zum Beispiel, man hat ein Projekt mit der Errichtung einer kompletten Fabrik, wo man einen externen Projektmanager einsetzt, der einem entsprechend Berichte verfassen muss und Dokumente pflegen und ähnliches. Das soll aber alles in meinem System passieren, weil es ist schließlich immer noch mein Kunde. Der externe ist nur ein Zulieferer, der mich dabei unterstützt. Ja, wenn er natürlich keine Absicherung auf seinem Notebook hat, wie schon so oft gesagt, niemand ist unwichtig genug, als dass er nicht angegriffen werden würde. Auch den kann es treffen und ja, das, was er sich auf seinem Notebook befindet, kann sehr schnell auch in mein System rübergehen. Oder ich habe dementsprechend den Account bei mir immer noch drin, habe vergessen, dass der überhaupt schon lange nicht mehr für mich arbeitet. Kann ja sein. Habe ich verwaiste Accounts, die vielleicht auch noch in irgendeiner Weise vielleicht mit einem schwarzen Passwort gesichert sind und so weiter und so weiter. Also im Endeffekt kann man das so weit spinnen, dass man auch vielleicht einen Riesenauftrag hatte, wo bis zu über 100 Berater für ein einziges Projekt bei mir im System ein- und ausgegangen sind, weil sie ständig ausgetauscht wurden von einem Marktriesen. Und dann habe ich auch jede Menge Accounts, die ich alle nicht überschauen kann, was da passiert, wie sowas passiert. Und ja, so, das nach wie vor beliebteste Passwort der Deutschen ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Davon werden auch ein paar dabei sein.
Ja, und selbst wenn man das nicht zulässt, sozusagen diese schwachen Passwörter, weil man vielleicht eine eigene Policy hat, habe ich in der Vergangenheit schon oft erlebt, dass selbst wenn man zum Beispiel eine Multifaktor-Authentifizierung hat, dann hat man ja das für seine eigenen Mitarbeiter geregelt, dass die zum Beispiel einen Token nutzen müssen, also bestimmte Hardware, um den Multifaktor zu nutzen. Das ist dann immer schwierig, das dem Consultant dann auch zur Verfügung zu stellen. Dann wechseln die, wie du sagst, und so weiter. Da werden dann manchmal Ausnahmen eingerichtet, dass die eben bestimmte Sicherheitshürden gar nicht überwinden müssen. Und es gab in der jüngsten Vergangenheit erst ein paar Beispiele, wo genau auf dem Weg die größere Anbieter, IT-Anbieter kompromittiert wurden, weil der VPN-Zugang genutzt wurde. Also es muss nicht immer mal eine Software sein, sogar so, die hin und her geht. Selbst wenn man da gesagt, man ist geschützt, man vielleicht einen EDR oder einen Virenscanner oder dergleichen hat. Allein dieser VPN-Zugang ins eigene System kann einem Angreifer natürlich den ersten Schritt ermöglichen an der Stelle.
Ja, da sind wir bei dem Klassiker. Reality hits Security. Das muss alles jetzt sofort und schnell und schnell. Und wieso, weshalb, warum darf er jetzt das, dies, jenes nicht? Und er kann ja gar nicht anders. Und bitte sofort einrichten. Ja, dann kriegt man das erstmal von seinem eigenen Teamleiter, dann vielleicht noch von seinem Chef und von dem Chef von seinem Chef. Und das geht immer höher, bis man irgendwann sagt, okay, jetzt gebe ich auf, jetzt gebe ich ihm alles, was er haben will. Ja, und rucki zucki hat man seine gesamte Security tatsächlich ins Risiko gesetzt.
Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und gerade wenn die Berater viel Geld kosten, dann habe ich sowas auch schon erlebt in der Form. Und da einfach standhaft zu bleiben. Ich hoffe, alle, die uns zuhören, bitte, bitte standhaft bleiben an der Stelle. Bevor wir vielleicht zu den Dingen kommen, die man auch tun kann, um sich dagegen abzusichern. Wir haben schon ein paar angekratzt, aber vielleicht gehen wir da noch ein bisschen tiefer drauf ein. Du hattest einen Punkt vorhin angesprochen, den wir jetzt übersprungen haben. Das Thema Hardware.
Genau, dann hätte ich ja im Vorfeld auch versprochen, mit zu berücksichtigen, weil klar, jetzt lasse ich mir, was ich nicht, von Cisco, Palo Alto oder wie die alle heißen, Hardware liefern, die stelle ich auf, das ist ein vertrauenswürdiges Unternehmen, alles ist wunderbar. Die Hardware, die ist auch selten etwas, wo man tatsächlich sagen würde, oh mein Gott, die ist garantiert kompromittiert. Was aber so der sehr beliebte Standardfall ist, ist Druckerpatronen.
Okay.
Jetzt habe ich meinen Laserdrucker meinetwegen ganz normal in meinem Büro stehen der ist halt von einem namhaften Hersteller. Ich möchte meine Druckerpatrone austauschen, frage meinen Lieferanten, oh mein Gott, das Ding kostet ja für ein Vermögen.
Ja.
Dann gehe ich los ins Internet, versuche erstmal die bekannten Webpages abzufarmen, wo es halt sowas zu liefern gibt. Und um es vielleicht noch ein Quäntchen günstiger zu machen, gehe ich dann halt ganz normal bei Google rein und gebe das Produkt an und gucke, was es so überhaupt gibt. So, jetzt lasse ich mir eine Druckerpatrone No Name liefern. Nicht alle No Names sind tatsächlich kompromittiert, aber es kann durchaus vorkommen, dass man auf einer Webpage landet, wo man wo eine Druckerpatrone vielleicht auch eine Software enthält. Also man glaubt es nicht, aber die haben auch neuerdings tatsächlich Chips, die man vielleicht nicht haben möchte. Auf ein Einzelbüro angewendet von, was ich, 15, 20, 30 Personen kann das ein dickes blaues Auge, vielleicht auch tatsächlich ordentliche Verluste bedeuten. Diese Praxis ist aber auch tatsächlich manchmal bei Digitaldruckunternehmen ebenfalls drin.
Oh Mann.
Dass die gerne von der hochqualitativen, besser gesagt von der hochpreisigen Markenpatrone auf eine No-Name-Patrone ausweichen und schauen, wie ist da die Qualität, reicht mir die Tinte, die da drin verbaut ist, um vielleicht etwas zu drucken, ja oder nein. Ja, und wenn man halt an den falschen gerät, dann hat man das auf einmal in seiner gesamten Produktionslinie und damit der Spaß natürlich ein ganz anderer.
Auf jeden Fall, ja. Das ist natürlich ein krasses Beispiel. Drucker, der Pferdefuß der IT, das bleibt wahrscheinlich die nächsten Jahrzehnte immer noch so. Weil du es gerade erwähnt hast, kommt mir eine Idee. Ist denn die Entsorgung oder würdest du die Entsorgung von Daten und Hardware auch als Teil der Lieferkette betrachten?
Selbstverständlich, gehört vollständig dazu. In der Vergangenheit war es immer so, dass wenn wir als Unternehmen, also die Unternehmen, mit denen ich bis jetzt zu tun hatte, da haben wir immer festgeschrieben, dass wenn zum Beispiel so ein Drucker entsorgt wird, dann wird vorher die Festplatte ausgebaut. Und diese Festplatte kriegt einen eigenen Entsorgungsweg. Es reicht hier nicht mal eben so mit ja, drei, vier Klicks zu formatieren. Das kann für den einen oder anderen ausreichen, aber die Dokumente, die in so einem Drucker rauskommen, kann man auch nicht immer kontrollieren, was da eigentlich durchgelaufen ist. Und Formatierung, wenn sich in der IT auskennt, ist nichts anderes als das Freigeben der Tabelle der Referenzierung auf die Daten. Die Daten sind nicht weg, die sind noch da. Und wer schon mal versucht hat, die Festplatte von einem Drucker zu formatieren, der wird sich da auch wahrscheinlich tagelang die Zähne ausgebissen haben. Also die tatsächlich vernünftig auszubauen und einen geordneten Weg gehen zu lassen, ist der sinnvollste und schlauste Weg. Bei Leasingverträgen muss man logischerweise erstmal prüfen, ob der Leasingpartner
Genau.
dazu auch bereit ist, das abzudecken.
Ja, gerade bei Leasing stimmt. Ich sehe es aber auch ab und zu mal bei kleineren Unternehmen, dass die versuchen, wenn sie ihre Hardware austauschen, zum Beispiel ihre Laptops oder ihre PCs, diese dann nochmal anbieten, eben für andere, eben um noch ein bisschen Geld damit zu verdienen, damit die Kosten nicht so hoch sind. Und da finde ich es halt ganz besonders wichtig, dann wirklich alle Speicher auszubauen. Das heißt also, besonders eben die Festplatten an der Stelle und die wirklich gesondert zu entsorgen an der. Das
Das haben
ganz,
wir
ganz
auch
gut.
gemacht. Also teilweise wurden die entweder gespendet oder halt an irgendwen weitergegeben, der halt entsprechend, ja, weiß nicht, Bedarf hatte oder ähnliches. Wie soll man so ein ausgedientes Notebook mal eben bei eBay zu verkaufen, klingt zwar romantisch, aber man muss auf einmal eine Garantieleistung geben, die man sonst so eigentlich gar nicht berücksichtigen kann. Denn man ist nach wie vor ein Unternehmen und das entbindet einen nicht davon, da eine gewisse Absicherung dem Kunden auch zu liefern. Deswegen haben wir das immer gespendet. Aber wir haben die Festplatten vorher immer ausgetauscht. Sprich, jede Spende hatte nochmal einen gewissen Obolus benötigt, um diesen Austausch der Platten da tatsächlich sicherzustellen.
Ja, finde ich sehr sinnvoll an der Stelle. Gibt auch, wie gesagt, zertifizierte Unternehmen, die dann die Festplatten auch wirklich so entsorgen, dass sie nicht wieder herstellbar sind. Man fragt sich dann natürlich vielleicht als Entscheidungsträger, der das jetzt zuhört, ja, mein Gott, dann was sollen die Angreifer mit der Festplatte, was da drauf ist, vielleicht anfangen an der Stelle?
Das ist eine ganz einfache Antwort drauf, ehrlich gesagt. Jedes größere Unternehmen hat mit Sicherheit so einen, den guten alten Alu-Container da stehen, in den man seine Papierdokumente reinwirft, die vielleicht ein wenig mehr Informationen beinhalten, als es jemand sehen darf. So, warum gilt für die Festplatte was anderes? Da sind noch viel mehr von diesen Dokumenten drauf und besser gesagt in einer Menge, die in so einen Container nicht mal reinpassen würde. Und die sind teilweise noch heikler als das, was man normalerweise druckt. Also im Endeffekt ist es so wie die Brandschutzübung, die man in seinem Unternehmen macht, oder der Alu-Container, den man für das Papier aufstellt, so gilt es auch für die ganzen elektronischen Themen. Man muss sie regelmäßig überprüfen und man muss dafür sorgen, dass, wenn man eine Entsorgung hat, dass diese auch natürlich fachgerecht und fachmännisch
Erfolgt.
verwaltet wird.
Ja. Finde ich ein super Beispiel mit der Brandschutz, mit den Alu-Containern. Der Vergleich ist super, weil ein Angreifer natürlich mit den Informationen, selbst wenn die nicht sensibel sind, erhält er so viel Einblick ins Unternehmen, dass ein Angriff natürlich für ihn viel wahrscheinlicher wird, weil er einfach viel mehr Hintergrundinformationen dadurch generieren kann, auf einem technisch völlig trivialen Weg an der Stelle. Gut, denkst du, wir haben so ein rundes Bild? Sollen wir vielleicht mal zu den Maßnahmen kommen, was ein Entscheider in einem Unternehmen denn tun kann, um sich jetzt wirklich konkret gegen diese Lieferkettenangriffe abzusichern?
Ja, ich glaube, das ist die perfekte Überleitung.
Was denkst du, wäre so der erste Schritt? Was sollte jeder eigentlich tun oder jeder erstmal sich als erstes anschauen?
Ich gehe mal so Schritt für Schritt einmal durch. Und zwar, ich fange mal erstmal an mit den Unternehmen, mit denen man sich vielleicht schnittstellenseitig mit dem Datenaustausch beschäftigt. Wenn man diese Unternehmen hat, gilt es logischerweise erstmal, sie zu identifizieren. Sprich, ich brauche eine vernünftige Liste aller meiner Lieferanten und der Geschäftsbeziehungen, die halt bei uns passiert und auf welchem Wege passiert sie. Diese Listen sind logischerweise anzulegen, aber auch zu pflegen. Auf diese Weise erfahre ich, bei wem muss ich vielleicht etwas genauer hingucken, weil ich auch demnächst gesetzlich dazu verpflichtet bin. Bei wem kann ich vielleicht auch einfach nur ein Audit versuchen einzuberufen. Ist nicht immer einfach, weil vertragliche Regelungen muss da auch vorher bestehen und in place sein. Also quasi die Option, dass ich überhaupt meinen Kunden oder Lieferanten auditieren kann, muss vorher vertraglich ganz klar erklärt werden. Diejenigen, bei denen ich eine Schnittstelle habe, ist es deutlich wahrscheinlicher, dass ich ja, ich sag mal, Durchgriffsmöglichkeiten habe, weil ich habe immer noch die Schnittstelle, die ich jederzeit abschalten kann. Das schadet meinem Business, aber auch dem Gegenüber genauso. Deswegen sind beide Parteien daran interessiert, das tatsächlich auch vernünftig zu machen. Bei anderen muss man halt schauen, situationsbedingt.
Kann ja aber vielleicht auch ein guter Anlass sein, um mal die Verträge dann sozusagen zu reviewen und zu schauen, was da eigentlich so drinsteht, oder?
Absolut, natürlich. Ne? Viele Unternehmen wissen ja gar nicht, wo ihr Vertrag sich eigentlich aktuell befindet. Ist er bei der Frontdesk-Dame, ist er in der Buchhaltung oder befindet er sich doch beim Controller? Ne? Manchmal sind die auch verteilt.
So, genau.
Als nächstes hat man die externen Mitarbeiter oder internen Mitarbeiter, die von extern halt einen zugeschaltet sind und arbeiten. Für die internen Mitarbeiter ganz klar, Zero-Trust-Architektur schaffen, dann Implementierung der strukturierten Zugänge, schauen, dass man eine rollenbasierte Zugangskontrolle herschafft und auch ja die Passwortabsicherung über entsprechende Tools. Ne? Das Thema IAM ist ja das, was unser Unternehmen Tag ein Tag aus macht. Also will ich da auch nicht zu viel Werbung für machen.
Aber vielleicht ganz kurz in zwei Stichworten, falls es jemand noch nicht gehört hat, was verstehen wir unter Zero Trust?
Zero Trust beschäftigt sich im Grunde genommen mit dem Gedanken, dass man darauf vertraut, dass jederzeit etwas schiefgehen kann und dementsprechend lieber die Informations- bzw. die Zugänge der Mitarbeiter auf das ausrichtet, was sie wirklich für ihren Job benötigen, statt einfach nur frei Zugänge zu gestalten und zu hoffen, dass nichts passiert. Also es ist tatsächlich, indem man die Annahme trifft, dass man keinem vertrauen darf, was man ja grundsätzlich immer macht, schafft man das Vertrauen darauf, dass sie für die Arbeitsmittel, die für ihren Job wirklich benötigt werden, auch wirklich zur Verfügung kriegen, aber nicht mehr und auch nicht weniger.
Wenn ich dich also richtig verstehe, dann vor allen Dingen das Beschränken der Berechtigungen, die man eben jemandem gibt, auf das, was er tatsächlich braucht, dieses Need-to-Know-Prinzip umgesetzt und auch davon ausgehen, dass man eben schon kompromittiert wurde, also da dementsprechend das Ganze darauf schon ausrichten. Also wenn man davon ausgeht schon, dann setzt man andere Schutzwelle und bei jedem Zugriff just in time zu überprüfen, ist der Zugriff gerechtfertigt oder nicht, hat er eine Berechtigung, nicht weil er einmal irgendwo authentifiziert wurde, dann Pauschalvertrauen für die gesamte Infrastruktur besteht, sondern für jedes Element einzeln geprüft wird. Ist das so auch dein Verständnis?
Genau, und das vollumfänglich, was halt die elektronischen Zugänge über das Notebook betrifft, aber auch natürlich die physikalischen Zugänge zu Räumlichkeiten und sonstigem. Also es ist wirklich das Gesamtkonzept, wo man in einem Unternehmen anschaut, was muss jemand wirklich, wirklich können Und was ist vielleicht nur einmalig notwendig, was ist vielleicht völlig over the top und überhaupt nicht nötig, aber gerade freigegeben, weil es bequemer war.
Ja. Schönes Beispiel hatten wir vorher mit dem Berater, wo man sagt, lieber alle Zugriffe, damit er arbeiten kann, bevor man jetzt sich groß Gedanken macht. Okay, super. Dann haben
Und
wir das
niemand,
praktisch präventive Teil.
noch mal
Ja?
kurz ein Beispiel.
Ja.
Wenn man im Unternehmen ein Schließsystem hat, dann händigt man ja nicht jedem einen Generalschlüssel aus, damit er wirklich alle Räume betritt.
Schöne Visualisierung, ja, genau.
Und das Gleiche gilt natürlich auch bei Zero Trust. Man gibt demjenigen nur den Schlüssel für die Räumlichkeiten, die er wirklich betreten muss.
Genau. Sogar zu dem Zeitpunkt, wo er sie benötigt und nicht pauschal. Mit nach Hause nehmen darf er den auch nicht den Schlüssel.
Korrekt.
Super. Okay, also damit haben wir so den präventiven Teil. Das kann man präventiv schon mal machen. Was wären noch Möglichkeiten? Also was kann man noch tun, um dem Thema zu begegnen?
Naja, da hätten wir ja noch die externen Mitarbeiter, die auf das eigene System zugreifen müssen, weil die kann man jetzt nicht ganz so einfach mal eben mit seiner Active Directory abdecken, sondern muss man schon ein bisschen sich ja auch darum bemühen, dass es funktioniert. Und das ist auch eine Frage, die ich das eine oder andere Mal auch auf einer Konferenz mal gestellt bekommen habe mit, ja, ist ja super, dass ihr unsere gesamten Mitarbeiter absichert, aber was mache ich denn mit den externen? Und bei den externen gibt es tatsächlich auch mehrere Möglichkeiten. Die einfachste Möglichkeit, die ich jetzt kennengelernt habe, und das ist wahrscheinlich auch die am besten anwendbare, die habe ich aus dem Automotive-Bereich.
Okay.
Und zwar, es gibt bei IAM gibt es Unterscheidungen. Man unterscheidet zwischen Identity und Access Management oder auch IGA, also quasi Identity Government and Administration. Und dann gibt es noch die Consumer-Version, also die Consumer Identity und Access Management-Systeme.
Okay.
Die zielen hauptsächlich darauf, dass man halt zum Beispiel bei einem Plattformbetreiber, bei einem Shopbetreiber oder ähnliches seine Kunden so absichert, dass da, falls einer das Passwort von denen bekommt, auch nicht mal eben so eingekauft werden kann. Die lassen sich aber sehr, sehr gut für externe Mitarbeiter auch anpassen.
Ja,
Sprich,
klar.
die werden mit genau, also sehr ähnlichen Mitteln ausgestattet, wie man das normalerweise auf einer Consumer-Plattform machen würde.
Ja.
Und bei den modernen Systemen kann man das sogar situationsbedingt machen. Sprich, befindet sich der Mitarbeiter in Deutschland und ich habe eigentlich nur in Deutschland eine einzige Fabrik. Alle anderen Mitarbeiter dürfen sich von außen gar nicht einloggen, weil ich erlaube
Ja.
auch nicht, irgendwie aus dem Ausland zu arbeiten, was auch immer. Jetzt habe ich den einen externen Mitarbeiter, der muss aber irgendwie, weiß ich nicht, nach Malaysia und dort ein Projekt abwickeln. Dann muss ich ihm auch den Zugang erlauben.
Ja.
Die modernen Zugangssysteme würden dann in dem Moment, wo er sich das erste Mal aus Malaysia anmeldet, ihm andere Anmeldekriterien zur Verfügung stellen, als sie es in Deutschland vorher getan haben.
Stimmt. Vielleicht würden Sie sogar einen Alarm erzeugen, weil es eine Anomalie wäre. Also normalerweise ist der immer in Deutschland, jetzt ist der plötzlich in Malaysia. Okay, das ist eine Anomalie, die würde einen Alarm erzeugen an der Stelle.
So, und in dem Moment würde er, also die Software, die mir jetzt im Kopf rumschwirrt, und da sind mehrere, die das tatsächlich bedienen können, die würde dann das Ganze tatsächlich KI unterstützt erstmal analysieren, bevor der Zugang gesperrt wird. Weil der Klassiker wäre, ich schmeiße das einmal kurz irgendwem zu, der sagt, oh mein Gott, das ist ja ein Zugriff von außen, geht ja gar nicht, muss
Ja.
gesperrt werden, weg damit. Ja, Mitarbeiter sitzt in Malaysia, so loslegen kann ich. Die KI würde das erstmal überprüfen, okay, der ist jetzt in einer anderen Geolocation, was ist da los? Dann würde sie ihm statt normal Username, Passwort, würde sie ihm erstmal ein Token zuwerfen mit, bist du überhaupt ein Mensch? Dann würde sie gegebenenfalls abprüfen, ob die E-Mail-Adresse immer noch von ihm zugegriffen werden kann, ob das immer noch das gleiche Device ist, mit dem er zugreift. Also da die kann man ja auch sehr gut auslesen, lässt sich faken, ist aber nicht ganz so einfach. Und dann kann sie sogar so weit gehen, dass sie noch mal kurz den Personalausweis überprüft.
Okay, krass.
Und sagt, okay, du bist jetzt derjenige, der mit seinem Gesicht einmal in die Kamera geguckt hat, das habe ich schon mal abgegriffen. Du hast einen richtigen Personalausweis in der Hand, du bist definitiv die Person, die ich hier brauche.
Ja.
Also darfst du trotzdem rein, obwohl das eigentlich nicht normal ist.
Und dann hat man eigentlich das erreicht, was man ja eigentlich möchte, dass die Mitarbeiter möglichst von überall jederzeit arbeiten können, ohne dass man einen irren administrativen Aufwand hat, weil die meisten IT-Abteilungen dafür auch gar nicht mehr das Personal haben. Und gleichzeitig eben diese Absicherung, dass diese Accounts missbraucht werden.
Genau, dann müsste ja schon jemand dein Notebook, dein Gesicht und deinen Ausweis haben, um da wirklich reinzukommen. Das wäre ein
Ja,
bisschen schwierig.
ein bisschen schwierig, ja, super. Schön, ich glaube, wir haben jetzt ein relativ rundes Bild über das Thema Lieferketten und Angriffe über die Lieferkette gezeichnet. Willst du vielleicht nochmal zusammenfassen, was aus deiner Sicht jemand auf jeden Fall heute mitnehmen sollte, was man wissen sollte, wenn man sich mit dem Thema Lieferkette im Cybersecurity-Bereich auseinandersetzt?
Ja, ich denke, das Thema Hardware brauchen wir gar nicht jetzt großartig in der Breite ausführen, weil, sag mal, bei der Hardware ist es ganz klar, egal welche Hardware ich bestelle, ich brauche meine trustworthy Lieferanten, ich muss wissen, von wem das hergestellt wurde und so weiter. Also das sind für mich auch tatsächlich Selbstläufer, da müssen wir jetzt nicht noch eine halbe Stunde drüber reden. Also zusammengefasst, wäre es im Endeffekt, ja, drum prüfe, wer sich ewig bindet. Und schauen, dass wenn man da tatsächlich irgendwelche Zugänge für egal wen bereitstellt, ob das mein Lieferant, ob das mein Kunde, ob das mein Mitarbeiter, ob das ein externer Mitarbeiter oder selbst eine Maschine ist, alle diese Zugänge müssen logischerweise geprüft werden und zwar nicht nur einmalig, sondern mit jedem Zugriff, der auf das System passiert, ob das immer noch derjenige ist, den ich erwarte. Das Ganze muss auch vernünftig in Regularien niedergeschrieben werden, gegen die auch ich sag mal, die absolut oberste Instanz des Unternehmens genauso wenig zu verstoßen hat, wie der Administrator da vorne halt, ja, ich sag mal, die Schranke am Tor auf und zu macht. Das sind halt, ja, ich sag mal, für ein Unternehmen können das bis zum Thema Life-Saving Rules gehen. Und diese müssen ganz klar geregelt werden und ja, wenn es halt Ausnahmen benötigt, dann muss man sie aber auch vorher durchleuchtet haben und nicht mal eben innerhalb von 2 Minuten freigeben.
Schöner, dass du das nochmal ansprichst, diesen Druck, dass man da sagt, ja, den muss man auf jeden Fall standhalten. Ich habe auf jeden Fall verstanden, dass eben dieses Thema Schnittstellen besonders wichtig ist, dass ich Lieferanten und Partner mir dann eben auf dieser Softwareseite einerseits anschaue, was Lieferketten angeht, mir da überhaupt erstmal Klarheit verschaffen muss, was habe ich für Schnittstellen, mit wem habe ich die und was ist die vertragliche Grundlage. Dazu Hardware, wie du schon sagst, da ist das eigentlich für uns völlig klar, haben wir aber auch angerissen und dann eben dieser Teil der Zugriffe, den du gut erläutert hast, wo du ja im Detail darauf eingegangen bist, wie man das heute auch absichern kann und wie wichtig Zero Trust ist an der Stelle.
Genau, da ist ja natürlich eine ordentliche Ladung von Arbeitsaufwandes. Wenn man nicht weiß, wo man vielleicht beginnen sollte, dann grundsätzlich, ja, es gibt jede Menge Berater auf dieser Welt, die sich damit ausreichend auskennen
Ja.
und die da einen dabei unterstützen können. Für mich ist immer der Anfang ein anständiges Raki-Modell, wo man genau weiß, wer ist eigentlich für was zuständig und in welchem Fall für welche Freigaben nötig. Das wäre so der erste Schritt. Und darauf aufbauend kann man sein System tatsächlich einigermaßen, ja, besser gestalten.
Super. Okay, erster Schritt ist klar, Handlungsaufforderung ist klar. Wir verlinken noch ein paar größere Angriffe, die in der Vergangenheit stattgefunden haben zum Thema Lieferkette. Wenn sich damit jemand beschäftigen möchte, um vielleicht ein Beispiel zu haben, was wirklich massive Auswirkungen sein könnten, an der Stelle, um das eigene Risiko auch nochmal einzuschätzen. Dann würde ich sagen, haben wir heute eine runde Folge gemacht. Geben Sie uns gerne Feedback, was Sie davon halten, ob Sie vielleicht noch Fragen haben, ob wir noch Themen genauer eingehen sollten. Und ansonsten danke Waldemar für das Gespräch.
Ja, vielen Dank, Jean, und ich freue mich hier aufs nächste Mal.